Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, liebe Weinnasen. Mein heutiger Gast ist Anwalt und Autor und wenn man ihn sieht, denkt man sofort an einen Marvel-Superhelden oder an einen super coolen Netflix-Charakter. Im realen Leben sind seine Superkräfte Strafrecht und Wirtschaftsrecht. Er ist der Autor der Krimireihe Pirlo und als Anwalt ist er vor allem bekannt durch die Verteidigung im Love Parade-Verfahren, was der größte Prozess in der deutschen Nachkriegsgeschichte war oder zumindest wird gesagt, dass es der größte Prozess in der deutschen Nachkriegsgeschichte war. Heute verkosten wir drei dicke Rotweine, ideal für die Herbst- und Winterzeit. Und wir schauen mal, was er dazu zu sagen hat. Herzlich willkommen, Ingo Bott.
Ja, vielen Dank, Timo. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Ja, sehr, sehr gerne.
Und ich bin gespannt auf die Weine.
Ja, bist du großer Weintrinker? Trinkst du viel Wein? Was verbindet dich mit Wein?
Ich mag Rotweine, so wie die vor mir stehen, sehr gern. Und ich habe das große Glück und Privileg, dass ich oft unterwegs bin wegen der Bücher, wegen meiner Jobs und dann abends eingeladen bin auf irgendwelche Veranstaltungen, wo es ganz ausgezeichnete Weine gibt. Das bringt es aber auch so ein bisschen mit sich, dass ich relativ wenig Ahnung davon habe, weil ich meistens nicht genau weiß, was ich da trinke. Das wird heute anders sein. Heute sprechen wir über die Flaschen, die ihr mir habt zukommen lassen, beziehungsweise über ein Glas davon. Den Rest der Flaschen werden wir nachher hier im Team in der Kanzlei trinken. Und dann geht sozusagen die Verköstigung nach der Verköstigung.
Ja, wir werden heute ein bisschen was lernen. Wir werden darüber sprechen und das wird, glaube ich, ganz spannend. Also du hast schon gesagt, du trinkst gerne Rotweine. Und wenn ich das richtig verstanden habe, magst du am liebsten Rotweine, die so ein bisschen Power und Kraft haben, so ein bisschen maskulin sind und eine breite Schulter mitbringen.
Ja, so eine gewisse Schwere, das hat schon was.
Ja, also du bist nicht so ein Typ Spätburgunder, dünn und leicht und säurebetont, sondern eher so ein bisschen fruchtig und ein bisschen marmeladig darf es schon sein.
Das stimmt.
Dann habe ich heute für dich, glaube ich, was ganz Gutes ausgewählt. Ja, ich habe gerade schon eingangs gesagt, du bist Anwalt, du bist Autor, du hast eine, sagt man Krimi-Buchreihe dazu oder wie nennt sich das, fachgerecht?
Ja, genau, kannst du sagen, ist eine Reihe im Fischer Verlag, die einen klassischen Krimi-Ansatz hat und dann aber was ganz anderes draus macht. Aber du hast auch gesagt, ne, irgendwas von Marvel-Superhelden, da bin ich natürlich gespannt.
Ja,
ey. Wen hast du denn da im Sinn?
Nee, ganz ehrlich, ich hab dein Pressefoto gesehen in deinem blauen Anzug mit diesen unfassbar gut aussehenden, zurückgegelten Haaren und dem perfekt gestylten Bart. Ich dachte nur so, ja, da müsste man jetzt nur noch so ein Superheld-Kostüm dazu schneidern und dann ist es eigentlich perfekt. Das sieht original aus wie aus so einer Netflix-Fantasy-Serie oder so. Auf jeden Fall gut gemacht. Aber ich
sehe also gar niemand Besonderes, sondern quasi Professor Bott für sich selbst.
Professor Bott ist eigentlich auch schon wieder ein geiler Titel für eine Figur, finde ich.
Ja, oder?
Ja, da könntest du
müssen
schon
wir mal erfinden.
Ja, kreier da doch mal was draus.
Wir können da ja einen Aufruf draus machen, ne? Wäre die beste Idee für so ein Cape. Sehr bestimmt gut aus.
Wobei man ja sagen muss, Professor Bott klingt ein bisschen nach einem Bösewicht eigentlich, ne?
Ja, findest du? Ach, ja. Weiß ich nicht.
Aber will man nicht sowieso immer lieber der Bösewicht sein?
Ein Typ mit Tiefe auf jeden Fall, deswegen trinken wir auch solche Weine.
Ja, genau. Du bist Anwalt, wolltest du immer Anwalt werden? Du bist ja noch relativ jung auch, ne? Wie alt bist du jetzt? 39?
Ja, genau, 39. Ja.
War Anwalt oder die Juristerei immer dein Traum oder hat sich das erst spät entwickelt?
Nee, die Juristerei selbst war so ein bisschen eine Notlösung. Ich komme aus einem kleinen badischen Dorf und dann hatte ich etwas zur Überraschung aller das beste Abitur in Baden-Württemberg gemacht. Und dann, wenn du aus einem kleinen Dorf kommst, wirst du gefragt, was machst du denn jetzt damit? Und ich wollte eigentlich da schon Schriftsteller sein, so ein bisschen durch die Gegend dödeln und Seeräuber oder sowas, das wirst du nicht, wenn du vom Fuß des Schwarzwaldes kommst, dann wollte ich irgendwie was studieren, vielleicht Lehramt oder so und dann einfach so ein bisschen ins Leben reintaumeln Und dann kommen natürlich solche Fragen, dann kommt das in der Zeitung und dann wirst du gefragt, was machst du denn jetzt damit? Und dann sind so die klassischen Felder, die einem um die Ohren geschlagen werden, Medizin oder Jura. Und da dachte ich, gut, Jura, das kann ich ja zumindest mal anschauen. Medizin habe ich damals nicht so gereizt. Und dann habe ich das mehr oder weniger angefangen, ohne vorher lang drüber nachgedacht zu haben. Und das hat mir gefallen, vor allem als ich Strafrecht entdeckt habe. Nach dem dritten Semester habe ich, ich war von Anfang an im Lehrstuhl von Voskuhle, dem späteren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts für Rechtsphilosophie. Das war nicht so meins. Ne? Ich kam aus der Schule und dachte, ich bin irgendwie super schlau und dann brauchte ich für jeden Quatsch ein Wörterbuch. Da war ich ziemlich raus. Aber als ich dann Strafrecht entdeckt habe, da hat's gezündet und dann wollte ich auch dabei bleiben und bin zum Max-Planck-Institut gewechselt und dann auch immer dem Strafrecht verbunden geblieben. Das mache ich also schon quasi die Hälfte, über die Hälfte meines Lebens und das wirklich sehr gerne und natürlich auch als Anwalt mit der eigenen Kanzlei.
Und Strafrecht und Wirtschaftsrecht sind, glaube ich, deine Steckenpferde, ne?
Genau, die Kombination. Also Wirtschaft, Strafrecht. Wir sind eine Kanzlei, die auch viel im Compliance-Bereich macht. Wir haben ein Mandat, über das kann man immer ganz gut sprechen, weil man dann gut nachvollziehen kann, was wir machen für viele Unternehmen. Das ist ein Fußball-Bundesligist, der zu uns passt wie die Faust aufs Auge, der einfach genau zu den Persönlichkeiten hier passt. Wir passen zu denen und wir machen alles für die, was mit Regulatorik zu tun hat, mit Strafrechtsfragen, aber auch mit organisatorischen Compliance-Geschichten. Also Wirtschaft und Sport und Strafrecht dann in Kombination. Und wir verteidigen natürlich auch ganz klassisch, also im Gericht. So, jetzt frage ich dich natürlich, weil wir haben das nicht vorbereitet, welcher Bundesligist?
Ich würde sagen, dass ihr den BVB vertretet.
Den BVB? Wie soll das sein?
Fußball bin ich ja komplett raus. Also, ich guck mir höchstens mal die Spieler an, aber das ist auch alles. Also, ihr sitzt in Essen, ne?
Wir sitzen in Düsseldorf. Da kommt das her.
Ah.
Ja, wir sitzen in Düsseldorf, sind aber überall und der Fußballverein ist der SC Freiburg. Das passt ganz gut zu uns.
Ah, und da beim SC Freiburg war doch der Franz Keller auch mal, ist doch dick involviert, oder nicht? War das
ja,
nicht
genau,
so? Der ist ja auch Winzer.
Das ist richtig.
Ja, genau. Ja, der war doch kurzzeitig mal kurz aufgeblitzt beim DFB und dann aber der Stern ist nicht richtig aufgestiegen, sagen wir mal so.
Ja, manche sagen so, manche sagen so. Er hat da mal vorbeigeschaut.
Aber es ist ja hochgradig, sagen wir mal, ich glaube, dass viele Zuhörer jetzt schon zu Hause sitzen und sich totlachen. Fußball und Compliance, das ist ja gerade in diesen Tagen der WM, die ja vor Korruption quasi nur schreit, zumindest die FIFA, es ist ja so ein spannendes Thema, Compliance. Das hat ja wirklich auch, also das hat ja ein Jurist erfunden, das Thema Compliance, und damit verdienen die sich ja wirklich die Nase wund. Ich meine, ich sag
steile Thesen zum Abend.
Ja.
Manche würden ja sagen, das hat auch seinen Zweck, weil man verhindert, dass irgendwelche Dinge schiefgehen können.
Ja, also absolut.
Ja, ist ich das, zum Beispiel.
Ich würde bin natürlich völlig deiner Meinung grundsätzlich. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich immer alles ein bisschen leicht und flapsig darstelle und alles nicht so ganz ernst nehme. Aber ich sage natürlich auch immer, dass die Bundesrepublik im Grunde genommen auch wieder Kongo ist. Hier ist alles genauso korrupt, nur dass alles in so einer schönen Schachtel ist mit einer Louis Vuitton-Schleife drumherum und alles schön versteckt wird. Also machen wir uns doch nichts vor. Also von Fußballgrößen bis hin über die Wirtschaft, es wird ja überall, der Geldkoffer wird nur besser versteckt.
Das sind sehr, sehr steile Thesen. Also weiß ich nicht. Wir haben ja noch gar keinen Wein getrunken. Ich weiß nicht, ob du schon dran genascht hast. Ja,
nein, sowas bringe ich schon, ohne Wein zu naschen. Und warte mal ab, was gleich noch alles kommt. Lass uns doch mit dem ersten Wein anfangen. Wir fangen mal mit dem ersten Wein an. Und als ersten Wein würde ich den Monte Campo, den Amarone della Valpolicella, mit dir probieren.
Ja.
Was ja ein italienischer Klassiker ist. Amarone, für die Zuhörer, die das nicht wissen, ist ein Wein, der aus dem Veneto kommt, also aus Norditalien, und zeichnet sich dadurch aus, dass man die Trauben sehr relativ spät erntet und dann breitet man die, zumindest früher hat man es so gemacht, auf so Strohmatten aus. Heute wird das in so Kunststoffkisten gefüllt und dann lässt man die wirklich mehrere Wochen trocknen, diese Trauben. Das heißt, die verlieren über diesen Prozess Wasser und werden wie Rosinen, schrumpeln ein. Und das, was noch zurückbleibt, ist dann wie so ein bisschen was Eingekochtes. Also sie verlieren einfach Flüssigkeit und werden konzentrierter. Und daraus macht man dann einen Wein. Und der ist meistens immer so ein bisschen kräftiger und Ja, kräftiger, das kann man schon so sagen. Lass uns, wir können jetzt nur, wir zeichnen ja remote auf und deswegen stoßen wir mal so im Geiste an. Der zum Wohl.
Ja, zum Wohl.
Und ich überlasse natürlich dem Gast einen Vortritt zu beschreiben, was er schmeckt, wie er es beschreiben würde. Und du darfst alles sagen. Es ist nicht wie bei Gericht, dass man manche Dinge verschweigen muss. Hier kann man wirklich alles raushauen.
Da war jetzt keine falsche Diplomatie oder so. Ja. Also so wie du. Also, ich finde es einen sehr leckeren, sehr guten Wein. Der ist weniger schwer, als ich das vom Geruch gedacht haben würde. Ist tatsächlich auch gar nicht so kräftig.
Nee, da hast du recht. Für einen Amarone ist es ein relativ leichter Vertreter.
Und weich. Mhm. Darf man weich sagen,
ja,
zu Wein?
Ja, absolut.
Ja, also weich und intensiv, so genau. Würde ich es beschreiben.
Genau,
weich und intensiv und lecker. Also ich würde es empfehlen.
Ja, er hat für mich so ein bisschen, ich bin leider noch ein bisschen erkältet schon seit letzter Woche, aber er hat so was Marzipaniges, ne? So ein bisschen wie eingelegte Amarena-Kirschen, so.
Ja, für mich schmeckt es auch nach was Eingekochtem und ein bisschen wie so eine Ahnung von Strohmatte.
Ja. Ja. hast du sehr gut aufgepasst und wieder.
Ja, ich habe zugehört.
Profi, ey.
Nein, also Spaß beiseite, es ist wirklich ein sehr leckerer Wein, sehr angenehm. Kann man sagen, es ist nicht so ein anstrengender Wein, sondern man kann das sehr, sehr angenehm trinken, vielleicht so in einem Gespräch.
Finde ich auch. Dafür ist er auf jeden Fall nicht zu schwer. Und was Rotwein natürlich in der Regel hat, sind die Gerbstoffe, das, was die Zunge ein bisschen taub macht. Und die sind hier halt quasi, ich will nicht sagen nicht vorhanden, aber sehr, sehr reduziert. Also das ist diese Weichheit auch. Ne? Lässt sich sehr, sehr gut trinken.
Ja, also ich bestätige fürs Protokoll, die Zunge ist nicht taub. Du riechst da deutlich länger dran, das sehe ich schon. Sehen die Zuhörenden jetzt nicht, aber.
Nee, ich finde immer.
Ich würde das jetzt auch mal machen.
Ja, riech mal ruhig am Wein. Also ich finde am Wein riechen fast oft noch spannender als das Trinken, weil wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, es kommen halt immer neue Nuancen raus und das wirst du natürlich aber wissen, das, was wir schmecken und wahrnehmen, also wir schmecken natürlich nur dieses salzig und sauer, aber die meisten Aromen nehmen wir sowieso über die Nase und übers Riechen wahr. Und deswegen ist das Riechen eigentlich ein ganz wichtiger Punkt beim Wein probieren oder sowieso auch bei allen probieren, auch bei Speisen. Man muss immer eigentlich riechen daran. Man soll man im Restaurant nicht machen, aber ich mach's auch immer.
Du, und das ist echt so eine bemerkenswerte Sache. Es riecht anders, als es schmeckt. Also es riecht, jetzt würdest du sagen, das ist ja genau dasselbe, aber es riecht tatsächlich etwas schwerer, als es dann schlussendlich beim Trinken wirkt. Ja, ist eine spannende Sache.
Finde ich auch.
Ja. Ich werde auch künftig jetzt im Restaurant erstmal so 5 Minuten in Ruhe riechen. Alleine schon, weil es so einen kultivierten Touch gibt. Na, die Leute werden sich dann erst fragen, was macht er denn da? Und dann einfach unterstellen, es wird schon schlau sein und es gehört sich wahrscheinlich so. Und abgeschaut habe ich es mir von Timo Wolf heute Abend.
Absolut. Das lässt auf jeden Fall den Intellekt da im Restaurant nochmal um Längen steigen.
Ja, oder? Intellektuelles Trinken.
Kannst dann auch nochmal ein bisschen das Gesicht nochmal verziehen und sich so auf den Boden werfen und rollen. Und dann kannst du aufstehen und sagen, der ist in Ordnung, den nehmen wir.
Ja, ich hatte gehofft, dass irgend sowas heute bei rumkommt und ich mir das dann merken kann. Beim nächsten Amarone würde ich sagen Strohmatten Südhang. Das Problem ist, die Leute wissen es dann wahrscheinlich nicht. Ne? Und wenn du dann sagst Strohmatte, dann kommen so fragende Blicke.
Das Ding ist bei Wein, dass ja ein Großteil der Bevölkerung einfach sich eigentlich nicht auskennt. Das heißt, du kannst immer relativ leicht etwas sagen und du wirst immer als schlau dastehen. Das ist ganz gut.
Was du quasi beruflich machst.
Genau, was ich beruflich mache. Absolute Unwissenheit, aber
gepaart mit schöner Rhetorik.
So soll es sein. Also im Grunde genommen haben wir den gleichen Job.
Ja, manche sagen so.
Ich habe gelesen, dass du ja auch einen im Bereich Menschenrechte einen Lehrstuhl sogar hast.
Lehraufträge.
Lehraufträge, ja.
Also keinen Lehrstuhl. Auch die Professur ist ohne Lehrstuhl. Das ist parallel zu meiner Tätigkeit tatsächlich als Anwalt und als Schriftsteller, sonst kriegst du es nicht organisiert. Aber ich mache das sehr gerne. Ich unterrichte Menschenrechte mit großer Leidenschaft in Karlsruhe an der Uni und bei verschiedenen internationalen Aufträgen. Unter anderem jetzt in diesen Zeiten ist das immer wieder was Bemerkenswertes. Ich habe 2008 einen Workshop geleitet in Sibirien, also in Russland tatsächlich, für Menschen und Grundrechte. Kann man sich unmöglich vorstellen,
die heute da groß in diesen geschrieben Tagen. Werden.
Aber damals hatte man das noch so gemacht und gesagt, wir lassen uns hier Leute kommen, die tatsächlich für die staatliche Universität vergleichsweise westliche Werte und Konzepte unterrichten.
Durftest du da relativ frei sprechen oder wurde da schon auch, sagen wir mal, du wirst ja jetzt so schnell nicht mehr hinfahren, jetzt kann man ja offen drüber reden. Also wurde da zensiert oder
Ja, ich habe ehrlich gesagt vorher gar nicht besonders drüber nachgedacht. Es wäre auch nicht verhandelbar gewesen, sondern das waren die Konzepte, wie sie waren und wie sie sind. Und es war sicherlich ganz interessant. Es waren Gruppen von bis zu 30 Studierenden. Und in den Diskussionen hat man schon gemerkt, dass manche Konzepte wie Meinungsfreiheit oder auch Versammlungsfreiheit vielen in der Form, in der sie für uns ganz selbstverständlich sind, gar nicht so richtig geläufig sind.
Ja.
Also so, dass zum Beispiel eine Frage aufkam wie, wozu eigentlich das Ganze? Ja, wenn jeder seine Meinung sagen darf, ist ja auch irgendwie durcheinander. Und das sind ja auch interessante Projekte. Wenn ich sonst in anderen Ländern unterrichte, dann finde ich das sehr spannend und bereichernd. Man tut ja gut daran, nicht immer alles über einen Kamm zu scheren und zu sagen, ja, die leben da halt irgendwie hinterm Mond oder sind vom Baum gefallen, sondern zu sagen, okay, warum sehen so viele Menschen das ganz anders und warum sind unsere Selbstverständlichkeiten vielleicht auch selbstverständlich gut?
Und warum sehen so viele Menschen in anderen Ländern das anders, weil sie es wirklich so empfinden oder weil sie es einfach nicht anders gelernt haben und nicht anders vorgebetet kriegen ihr Leben lang?
Ja, vielleicht liegt da die Wahrheit in der Mitte. Wahrscheinlich ist es eher Zweiteres, dass es wirklich auch eine Frage ist, wie man sozialisiert wird, welchen Zugang man auch zu Rechten und Konzepten hat und welche Offenheit man mitbringt. Und da finde ich das zum Beispiel gerade bei diesen internationalen Geschichten eine spannende Sache, dass man sagen kann, wenn man so einen Austausch sucht, dann hast du ja schon eine Grundoffenheit. Du musst es ja nicht gut finden, aber damals haben die Russen zum Beispiel schon gesagt, wir wollen das mal wissen. Wir wollen uns das gerne mal anhören. Oder ich habe in Venezuela und in Mexiko zum Strafprozessrecht Vorträge gehalten. Da wärst du jetzt vorhin mit deinem Geldkofferbeispiel vielleicht nicht immer komplett daneben. In Deutschland, da bin ich sehr überzeugt, ist das sehr anders. Aber dort hat man auch gesagt, trotzdem, obwohl wir hier möglicherweise Strukturen haben, die gar nicht so transparent sind, wollen wir einen Impuls haben und hören uns mal an, wie andere das so machen.
Ja, auf das Thema Geldkoffer komme ich gleich gerne nochmal zurück, weil ich kann ganz viele Beispiele nennen aus dem Alltag, wo das tatsächlich auch im Geschäftsleben immer wieder vorkommt. Aber ich finde, Menschenrechte ist gerade auch so ein aktuelles Thema, weil wir natürlich die WM in Katar haben. Ja. Ist es, und das, da wird ja jetzt, sagen wir mal so...
Ich bin auch auf das Geldkoffer-Beispiel natürlich dann gespannt.
Ja,
ne?
Ja.
Ich bin Verteidiger und wir sind ja unter uns.
Genau.
Erzähl einfach.
Geldkoffer, das schreibe ich mir nochmal auf. Es wird ja gerade unheimlich viel, sagen wir mal, geschrien, geklappert, weil es natürlich auch vielleicht auch einfach ist, heutzutage immer schnell zu schreien, oh, die Menschenrechte. Sind wir beim Thema Menschenrechte manchmal auch ein bisschen vielleicht scheinheilig? Also wir schreien sehr schnell, oh, da ist die FIFA, die das nach Katar vergibt, weil da kommen wir wieder vielleicht zum Thema Geldkoffer, aber da sterben viele Menschen, mehr Menschen auf jeden Fall als bei anderen WM-Stadienbauten. In Südafrika sind allerdings auch Menschen gestorben, das weiß man alles. Aber diese Texte, die dann veröffentlicht werden, tippen wir in unser iPhone, was vielleicht auch unter, sagen wir mal, Bedingungen produziert wurde, oder eine, ich will gar nicht iPhone sagen, kann ja jedes Mobiltelefon sein, was unter Bedingungen produziert wird, wo Menschenrechte auch schon in Frage gestellt werden. Müssten.
Ja, Scheinheiligkeit ist ein großes Wort. Es ist sicherlich so, dass wir teilweise eine relativ selektive Wahrnehmung haben. Davon, das gehört zur Wahrheit dazu, wo Menschenrechte anfangen und aufhören. Und dass das teilweise auch, um auch mal selbst ein großes Wort in den Raum zu werfen, so ein bisschen Kulturchauvinismus hat, wenn wir sagen, da schau in Katar, das ist doch alles völlig verkehrt. Das ist richtig, also in vielerlei Hinsicht sogar. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch, wie wir zum Beispiel mit armen Menschen umgehen, mit kranken Menschen umgehen oder mit Menschen, die nicht besonders gut situiert sind, teilweise sehr fragwürdig. Wir haben jetzt in der Pandemie Menschen, die sich teilweise unter bittersten Arbeitsbedingungen eingesetzt haben, dann stellt man sich auf den Balkon und klatscht und sagt so, das habe ich jetzt 2 Minuten getan und es ist ja eigentlich auch Genüge getan, das hat das Herz gewärmt und jetzt können die morgen wieder 20 Stunden arbeiten gehen. Da kannst du dir schon die Frage stellen, ist das fair, ist das richtig, von Menschen gewisse Dinge zu verlangen, die man selbst vielleicht gar nicht zu leisten bereit und in der Lage ist und wie viel Anerkennung haben wir denn für unsere Alltagsbedingungen. Und das ist ja viel leichter zu sagen, ja gut, in Katar darf man keinen Alkohol trinken, die sind ja rückständig. Da ist vielleicht im Detail es auch wichtig, sich mal damit zu befassen, wo kommen Dinge her? Wie kann man, wie soll man, wie muss man das sehen? Und allein die Beschäftigung mit solchen Themen führt, glaube ich, dazu, dass Menschen jedenfalls nicht dümmer werden, sondern dass man auch so ein bisschen den Horizont weitet. Was jetzt Katar selbst anbelangt, da ist natürlich eine beschissene Idee, die WM dahin zu geben. Das ist keine eigentliche Fußballkultur, was jetzt gar kein rechtliches Thema ist. Aber natürlich ergibt es nur ganz bedingt Sinn, wenn man gewisse Konzepte, die der Weltgemeinschaft als solcher, und die WM ist ja wirklich so ein Fest der Völkerverständigung, zu eigen sind, wenn man die einfach ausklammert. Also ich persönlich finde es schwierig, stehe aber auch dazu, ich werde mir die Spiele jedenfalls zu Teilen anschauen. Den Sport selbst, den finde ich gut. Das bleibt auch so. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, wir sind dem Fußball ohnehin sehr verbunden. Ich war im Studium auch einige Jahre beim Kicker. Ich werde den Fußball immer gerne mögen. Der Rahmen ist hier was, was bei mir nicht wirklich zündet. Das ist jetzt nicht so, weil wir ja über Wein sprechen heute, dass es nur am Winter liegt, weil wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Die WM findet immer im Winter statt, nur eben nicht aus europäischer Sicht. In Südamerika ist immer Winter, wenn die Weltmeisterschaft ist. Und dann kannst du immer einen Glühwein trinken. Jetzt ist es eben mal hier so. Das ist gar nicht so sehr, was mich stört, sondern dass einfach dieses Kulturelle wegfällt, weil gar keine so richtige Fußballidentität da ist vielleicht. Das Turnier hat aber auch noch nicht angefangen. Mal schauen, was dann da sein wird. Nur die Vorfreude ist gerade noch echt überschaubar.
Absolut. Also wenn ich das mit den letzten Jahren vergleiche, da war deutlich mehr Euphorie da und ist ja nicht so, dass ich als Nicht-Fußball-Fan mich nicht auch anstecken lasse in der Vergangenheit und auch mal sage, zumindest gewisse Spiele oder wenn Deutschland spielt, guckt man, dieses Jahr geht's mir tatsächlich gar nicht ab. Und es ist in der Vorweihnachtszeit, wo ich sowieso keine Zeit habe, weil natürlich es immer als Weinhändler unser Hauptgeschäft ist.
Der Fußball-Opportunisten-Dauersatz, WM gucke ich. Guckst du WM, Timo?
Ehrlich gesagt,
diesmal schon.
Nee, tatsächlich nicht. Nicht wirklich. Und hast du den Eindruck, dass wir insgesamt in der Welt beim Thema Menschenrechte auf einem guten Weg sind, auch wenn es in manchen Ländern sehr langsam geht? Oder hast du in manchen Bereichen auch den Eindruck, oh, da werden auch Rückschritte gemacht?
Also die Menschenrechte im Sinne eines ganz festen Kanons gibt es zwar normativ, dazu gibt es Grundlagen, aber es sind bestimmt manche Sachen präsenter. Deswegen kannst du es vielleicht gar nicht so sehr über einen Kamm scheren. In den letzten Jahren wurde sehr viel gesprochen über Menschenrechte, die auf sexuelle Identität aufsetzen. Da gibt es Kulturen, die sind und Länder extrem fortschrittlich, fortschrittlicher als andere. Das hat eine gewisse Lobby bekommen, was richtig ist. Und es gibt Menschenrechte wie zum Beispiel Kinderarbeitsthemen, die sind vergleichsweise stiefmütterlicher Art oder werden so behandelt. Du hast es schon angesprochen, wir nutzen alle Gegenstände, bei denen man sich schon die Frage stellen kann, ist das denn jetzt alles immer nur gut und richtig, wo das herkommt? Man versucht das, das ist gut, also auch Deutschland versucht das zum Beispiel auf eine europäische Initiative hin mit einem extrem deutschen Begriff, es ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtenschutzgesetz, das
bei dem Deutschland ja sehr massiv, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass es nicht so hart ist, wie es sein könnte.
Auch da, manche sagen so. Also es gibt immerhin Initiativen, die dafür sorgen sollen, dass in der Lieferkette Menschenrechte gewahrt werden. Ansonsten kann es Sanktionen geben. Und das geht bestimmt in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, die ich mir niemals hätte vorstellen können. Ich bin Jahrgang 83. Es gibt Krieg in Europa. Ja. Du wächst da so rein in eine Zeit, da denkst du, es ist so ein geflügeltes Wort, das Ende der Geschichte, alles ist eigentlich total in Ordnung und man kann überall hin, alles ist eigentlich friedlich und gut und es geht alles in eine gewisse Richtung und 2008, hatte ich ja gerade gesagt, war ich noch in Russland. Jetzt ist das alles weit weg in geradezu jeder Hinsicht. Also schwierig. Auf der einen Seite verfolgen wir abstrakte Konzepte mit viel Schwung und auf der anderen Seite grätscht uns das wahre Leben so ein bisschen von hinten weg.
Ja, es sind sehr verrückte Zeiten und ich muss gestehen, ich hätte auch nie gedacht, dass das eintritt. Und ja, wer weiß, was noch alles auf uns zukommt. Man muss gewappnet sein.
Und einen guten Wein trinken.
Und das ist ja mein großer Vorteil. Irgendeine gute Flasche Wein habe ich immer noch irgendwo rumstehen, da kann mir nicht viel passieren.
Was ist denn deine Notfallflasche Wein? So in alle Stricke reißen.
Jetzt
empfehle ich dir natürlich sehr, dass du eine von den drei nennst, die hier sind, weil dann werde ich mich sehr geschmeichelt fühlen lassen.
also ich muss fairerweise sagen, dass wir den zweiten Wein, den wir jetzt gleich probieren, das ist The Gypsy. Den habe ich eigentlich relativ zuverlässig immer zu Hause. Und ich werde sehr häufig gefragt, was ist dein Lieblingswein? Und das zum Beispiel, das gibt's bei mir nicht pauschal, weil ich liebe so viele Weine, dass ich jetzt nicht sagen könnte, das ist mein Favorit. Es gibt welche, die werden öfter getrunken, das muss ich ganz klar sagen, aber dass dieses Feld ist ja so unfassbar groß. Also kannst ja, wenn jemand sagt, ich mag kein Chardonnay, dann musst du eigentlich mal sagen, oh, hast 6000 Chardonnays probiert. Das ist alles gar nicht möglich. Also man kann diese Aussagen gar nicht tätigen. Jemand, der sowas sagt, der disqualifiziert sich eigentlich gleich immer sofort selber. Von daher, The Gypsy ist schon relativ zuverlässig immer dabei. Da können wir eigentlich mal direkt reinriechen.
Ja, mal. Das riecht gut.
Ja.
Das riecht intensiver als der erste Wein.
Und das ist ein Wein von Ken Forrester. Ken Forrester ist ein sehr bekannter Winemaker aus Südafrika, der da in verschiedenen Regionen, aber hauptsächlich bei Stellenbosch, Weinberge hat und ist auch bekannt als Mr. Chenin Blanc, macht sehr guten Chenin Blanc. Und bei The Gypsy handelt es sich um Grenache und Syrah. Das sind auch sehr typische und typische südafrikanische Rebsorten. Die auch beide sehr kräftig sind. Also haben beide Kraft, Frucht und auch bringen auch eine gute Farbe mit. Und ich finde auch, man merkt schon, dass der sehr konzentriert ist in der Frucht und
hat fast
ein bisschen auch was Zimtiges und so was Würziges in der Nase. Ne? Also wie so richtig so wie so eine Würzmischung, so pfeffrig.
Ja, stimmt. Es riecht auch so ein bisschen nach Weihnachten, ne?
Absolut.
Also es passt ganz gut zu dieser Jahreszeit.
Ja. Also hat so ein bisschen was Zimtiges, ja. Ja, auch hier zum Wohl. Ich nehme mal einen Schluck.
Ja, auf die schönen Dinge leben. Oh, ist ein richtig guter Wein. Der braucht auch richtig, ne? Es entfaltet sich so richtig immer noch, der Geschmack.
Du wirst es heute Abend, wenn ihr euch mit dem Team zusammensetzt und die Weine gleich nochmal probiert, auch feststellen. Und wir haben das jetzt schon in so ziemlich jeder Folge gesagt. Wenn du einen Wein hast und der ist jetzt 2014er Jahrgang, also der ist ja jetzt schon 8 Jahre in dieser oder 7 Jahre in dieser Flasche gefangen. Stell dir mal vor, du steckst 7 Jahre in einem Schlafsack und wirst befreit, weißt du, dann musst du dich auch erstmal strecken und dehnen und einmal ausdünsten und das ist bei Wein ähnlich, der muss erstmal wach werden und atmen und die Oxidation setzt ein, die Verbindung mit Sauerstoff und wenn du so einen Wein einschenkst und den einfach mal über nur so eine halbe Stunde beobachtest, wie der sich entwickelt, vom ersten Schluck bis zum letzten so. Also mal Wahnsinn, was in so einer halben Stunde passiert. Also man muss die Weine auch nicht unbedingt dekantieren. Viele haben natürlich auch keinen Dekanter zu Hause. Aber alleine die Thematik, dass man sich bewusst hinsetzt und dem Ganzen Zeit gibt, das ist schon immer mal einfach wichtig.
Ja, bin ich gespannt. Also wir hatten das ja vorhin etwas vorab geöffnet. Dann schauen wir mal, wo es am Ende steht, unseres Geplauders.
Ich habe mir auch genug eingeschenkt, von daher muss ich sagen, reicht auf jeden Fall. Es ist alles handgeerntet, die Reben sind schon, die ersten Reben dort sind schon, vom Grenache sind schon 1959 gepflanzt worden, also sind wirklich alte Rebstöcke, der Syrah ist 99 gepflanzt worden und wird 12 Monate in französischem Holz ausgebaut. Und davon kommt natürlich auch dieses bisschen Vanillige. Und ich muss sagen, dass es einer meiner absoluten Favoritenweine ist. So in general also, so.
Es ist auch ein schönes Statement, weil es ein sehr schlichtes Etikett hat.
Ja,
Also wenn wir so über Political Correctness sprechen, ne, gewagter Name, The Gypsy. Aber ich finde ihn eigentlich ganz gelungen. Weil
ich wusste, dass du das sagst.
Das hat sowas schon Understatement.
Ich hab vorhin noch diese Flasche hier stehen und gesagt, oh, da wird bestimmt ein Kommentar kommen mit Political Correctness.
Ja, aber es ist wirklich im Vergleich zu den anderen beiden sehr schlicht und man erwartet dann gar nicht so viel und dann zündet das so richtig. Also du merkst, von den beiden habe ich einen Favoriten.
Ja, ist gut. Achso, das ist natürlich klar. Ich habe es eingangs gar nicht erwähnt. Am Ende werde ich dich fragen, was ist dein Favorit? Ich weiß ja nicht, wie musikalisch du bist, aber dann werde ich dich noch fragen, wenn du dann an ein Musikstück denkst, was könnte ein Musikstück dazu sein?
Bei
deinem Favoriten. Vielleicht wird der ja noch getoppt. Vielleicht wird er ja noch getoppt.
Ich habe schon ein Lied im Sinn, deswegen.
Ja, sehr gut.
Sag ich dir jetzt gleich. Das ist Baila Morena von Soquero mit Maná. Das ist eine mexikanische Band. Also es ist so ein temperamentvoller Song zum Tanzen. Und wer weiß, wo es herkommt. Vielleicht wegen des Namens. Vielleicht aber auch wirklich wegen dieser Intensität im Geschmack. Also es macht Bock auf sowohl Bücher schreiben als auch ehrlich gesagt danach ausgehen.
Ja, das stimmt. Bücher schreiben, du hast ja gerade erst eins veröffentlicht, ne?
Ja, gerade ist es relativ, im August immer. Immer im August erscheint ein Roman bei Fischer.
Ah, okay. Und ist so dein Plan, jedes Jahr eins zu schreiben oder wie ist da so die Vorgehensweise?
Nee, der Plan war, ein Buch zu schreiben und zu hoffen, dass es irgendjemandem gefällt. Das war vor ein paar Jahren Das Recht zu strafen. Das war das erste Buch, der erste Roman. Da geht es um Strafverteidigung und Philosophie. Aber da auch schon auf so eine skurrile und sehr schnelle, sehr rotzige Art. Und dann hatte ich wirklich großes Glück und bin an so einen kleinen Independent-Verlag gekommen, kann man sagen, an Graphit. Ich hoffe, dass sie damit klarkommen, dass ich das jetzt so bezeichnet habe, aber jedenfalls so ein Geheimtipp-Verlag. Und die wollten das haben. Ich war wirklich super stolz wie Oscar und dann hat das richtig gut funktioniert. Das war so ein Hitbuch und dann kam Fischer, dann läuft sie im Fußball, das wusste ich alles gar nicht, der große Verein quasi, und hat gesagt, so, das machst du ja ganz gut, ne? Aber jetzt machst du das für uns. Und dann war der Deal von Anfang an, eine Reihe zu schreiben.
Da sind wir wieder mit Geldkoffer.
Das ist ja, da bist du mit dem Geldkoffer. Ich mache das ehrenamtlich und mit Leidenschaft.
Ja.
Dann kam diese Pirlo-Reihe auf mit meiner Agentur, mit Copyright, haben wir das zusammen ausgekaspert und seitdem ist das echt gelungen, so eine, na, wie die Zeitungen schreiben, so eine Kultreihe zu erfinden. Das hat was sehr Eigenes, eine ganz eigene Sprache, einen ganz eigenen Rhythmus, ist sehr schnell, sehr szenisch und mir macht das jedenfalls viel Freude und das ist dann immer im August so, dass der nächste Band kommt und jetzt kommt dann immer auch das Hörbuch dazu, sie werden das verfilmen, das ist eine coole Entwicklung einfach. Und weil es auch um Strafverteidigung geht, dann passt das ganz gut zum sonstigen Lebensentwurf. Vor allem muss ich nicht viel recherchieren, sondern kann, wenn du so willst, quasi über das schreiben, was mir sowieso geläufig ist.
Ich wollte gerade fragen, das sind ja wahrscheinlich Fälle aus dem Alltag, aus der Vergangenheit, wo man ein bisschen abwandelt, damit es nicht zu auffällig ist und ein paar Namen ändert, oder? Oder ist das, wie kannst du auf sowas dann zugreifen oder musst du ein bisschen ausdenken? Oder wie läuft das?
Die Fälle selbst sind schon eher fiktiv. Mhm. Klar, manchmal mag es Anleihen finden, aber wir haben als Kanzlei ja recht große Fälle, wie du hattest das angesprochen, Love Parade, oder wir verteidigen im Cum-Ex-Verfahren bei Dieselgate, bei solchen Sachen. Das würde nicht passen und auch nicht zur Unterhaltung passen, wenn man das da reinbringen würde. Und die anderen Fälle, mit denen wir immer wieder sehr präsent sind, wie zum Beispiel diese Entführungsszenarien. Du kennst diesen Fall der Kinder, die nach Paraguay entführt waren in diesem Sommer. Die Entführung wurde dann beendet und der Anwalt, der dorthin geflogen ist und das organisiert hat, das war ich. Wenn du das alles in irgendeiner Form in einen Roman packen würdest, würdest du es überfrachten. Mhm. Da müsste man auch zu viel erklären. Und das wäre auch schwierig, weil man dann immer überlegen würde, wo ist es denn jetzt angelehnt an die Realität. Deswegen sind die Romane in den Fällen selbst fiktiv. Was aber passiert, wie das Ganze sich entwickelt, wie die Leute miteinander sprechen, was prozessual geschieht, das ist tatsächlich wie im wahren Leben.
Jetzt hat man ja als Jurist, vertritt man ja immer jemanden in der Regel. Und man hat ja, also Recht haben und Recht bekommen sind ja bei uns in der Welt einfach, sagen wir mal, zwei verschiedene Paar Schuhe. Und manchmal muss man als Jurist ja
können sein.
Ja, nee, ich glaube, das ist so. Oder vielleicht kann es auch sein, ja. Wenn man als Jurist jetzt mal jemanden vertreten muss, und das bleibt ja nicht aus, das ist ja nun der Job, der aber im Grunde genommen vielleicht nicht der Gute ist, sondern der Bad Cop ist sozusagen. Und man muss aber eigentlich ihn versuchen, aus der Sache rauszuboxen. Macht das was mit einem persönlich, wenn man eigentlich weiß, eigentlich müsste der, also ich übertreibe es jetzt natürlich wieder, wie ich so bin, eigentlich müsste der hinter Gitter, aber ich muss jetzt meinen Job durchziehen und gucken, dass er freikommt. Macht das was mit einem oder kriegt man es hin, wie bei einem, sage ich mal, Notarzt, der bei einem Einsatz das mehr oder weniger lernt, nicht an sich rankommen zu lassen, sondern sagt, okay, ja, Patient ist gestorben, aber Pech. Nächster, oder sagst du, nee, das macht schon was mit einem und beschäftigt einen?
Ja, du sprichst ein ganz gutes Beispiel aus dem wahren Leben an, ne, mit dem Arzt, der eine gewisse Kernprofessionalität an den Tag legen muss. Jetzt ist es so, gerade als Strafverteidiger befasst du dich ja doch mit mehr Zeit und Ruhe mit den Fällen, die ja auch zu dir kommen. Und das muss schon auch passen. Also man muss schauen, ist es die richtige Verteidigung, ist es auch die richtige Strategie, ist das ein Fall, der zu der Kanzlei passt, der auch so auf diese Art Sinn ergibt. Oft ist es auch nicht wie im Film, dass man als Strafverteidiger sagt, ja, ist doch ein ganz klarer Freispruch, weil schwere Kindheit und überhaupt, sondern du brauchst ja schon auch eine differenziertere Herangehensweise. Man muss sich mit den Leuten zusammensetzen und dann auch überlegen, passt das so? Also ist es wirklich sinnvoll, ein Ziel auch zu verfolgen, mit dem die Mandantin oder der Mandant leben kann, wenn du so eine Konstellation hast, in der du jemanden da sitzen hast, der sagt, ich will aber unbedingt einen Freispruch, weil ich habe da überhaupt nichts getan. Und du kannst das. Wir machen ja viele Wirtschaftsfälle, hattest du ja eingangs schon gesagt, einfach so nicht vertreten. Da muss man vielleicht auch überlegen, ob das wirklich auf diese Art Sinn ergibt. Aber eine Frage, die natürlich immer wieder kommt, gibt es so harte Gewissenskonflikte bisher, weil wahrscheinlich auch die Kanzlei diesen Zuschnitt hat, kommen gar nicht die Kettensägenmörder, die irgendwie noch drei Köpfe im Rucksack tragen, hierher, sondern da finden sich eher die Fälle ein, die auch tatsächlich zu uns passen. Die müssen aber auch nicht immer Fälle sein, die uns froh machen. Jetzt im Sommer zum Beispiel habe ich tatsächlich einen Fall mal abgelehnt. Das war das erste Mal, dass ich so eine Grundsatzentscheidung fällen musste. Und das war auch eine Sache, die ist mir nicht nur leicht von der Hand gegangen, weil es wäre eine interessante Konstellation gewesen, gerade weil wir ohnehin viel in der Öffentlichkeit vorkommen und das ein Fall gewesen wäre, der uns sicherlich auch nochmal eine Sichtbarkeit verschafft hätte.
Und wenn man jetzt, das ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich darüber zu sprechen, als der Love Parade-Fall war, wo man natürlich fest davon ausgehen muss, dass jetzt Herr Schaller da selber keine Schuld natürlich getragen hat, vermute ich. Ist es schwer als Jurist allerdings damit umzugehen, wenn man auf der anderen Seite so viele Opfer und Hinterbliebene sieht, die, sagen wir mal, auch natürlich sehr emotional und tränenreich vor einem sitzen? Das ist wahrscheinlich auch nicht einfach, ne?
Ja, also schauen, ich würde gedacht haben, als harter Vernehmer fragst du jetzt, welchen Fall ich abgelehnt habe, aber wir können das beiseite lassen.
Ich wollte das fragen, aber ich dachte, du kannst gar nicht drüber reden, weil wenn du ihn abgelehnt hast, willst du vielleicht auch jemand anderen schützen. Und wahrscheinlich war es irgendwie ein Prominenter, der...
Ja, das ist nobel und redlich. Es ging tatsächlich um eine Partei, bei der es eine Durchsuchung gegeben hatte und dann kam eine Anfrage, gar nicht von dort unmittelbar, sondern sowas funktioniert eher mittelbar auf. Und das würde tatsächlich tatsächlich nicht gepasst haben. Aber natürlich befasst du dich damit. Ne? Das ist nichts Verfassungswidriges, jedenfalls auf den ersten Blick. Und dann musst du ja schon die Frage stellen, können, wollen wir das machen? Da ist dann die Entscheidung gefallen bei mir. Und letztendlich leite ich die Kanzlei und muss es dann alleine verantworten, dass das nicht passt. Sonst, wie gesagt, die Kettensägenmörder, vielleicht steht jetzt morgen einer vor der Tür und straft mich. Mein Irrtum lehren, aber noch hat sich sowas gar nicht aufgedrängt. Und klar, wenn du sowas fragst, wie bei Love Parade, ist das schon was, was mich jedenfalls berührt. Da kann ich nur für mich sprechen, weil das ja mein Erleben war. Ich hatte es vorhin gesagt, ich bin Jahrgang 83. Das heißt, ich bin so alt und war so alt zu dem Zeitpunkt, als die Love Parade Veranstaltung war, wie die Leute, die daran auch teilgenommen haben, wie teilweise auch die Menschen, die dort verstorben sind. Das heißt, Angehörige, die anwesend waren während des teilweise gesamten Prozessgeschehens, die ganzen 1,5 Jahre lang, haben Menschen verloren, die in meinem Alter waren oder gewesen wären dann zu diesem Prozesszeitpunkt. Das merkst du, dass da kommt auch eine gewisse Bindung zustande. Und ich kann dir von einem ganz bemerkenswerten Ereignis erzählen. Danach brauche ich aber auch einen Schluck Wein, weil
ja,
danach
haben wir uns das verdient. Der ist auch dran.
Wir hatten da eine ganz besondere Verhandlungsatmosphäre, weil das auch so eine Tragödie war und so eine gewisse große Würde hatte. Mein Mandant war der Seniorigste, der saß ganz vorne und er hatte 2 Wochen vor Verhandlungsbeginn die anderen Anwälte nicht mehr haben wollen, um es untechnisch zu formulieren und mit seinen eigenen Worten gesagt, ich mache das mit dem Langhaarigen allein. Ich war der Jüngste in diesem Team. Ich war sowieso super jung für dieses Verfahren, 34, das ist als Anwalt nicht wirklich alt. Und dann saß ich da auf einmal mit dem. Der war doppelt so alt wie ich. Sein Gesicht war noch ein paar Tage vorher im Spiegel als das Gesicht des Verfahrens. Und dann sitzt du da und alle schauen und stellen dann auch so eine Verbindung her. Der wäre jetzt möglicherweise in so einem Alter gewesen. Da trägst du natürlich noch mal mehr Verantwortung und da hast du noch mal mehr auch mit dieser Rolle und mit dieser Bürde vielleicht zu leben. Ich habe es trotzdem als Anlass genommen, bin raus. Ich war vorher Partner in der Kanzlei und habe damit meine eigene Kanzlei gegründet, Plan A, damals als Wohnzimmerkanzlei, so wie Pirlo in den Büchern. Und habe da schon einen sehr großen Schritt gewagt und den Druck dann gespürt, wenn alle auch so ein bisschen schauen, was macht jetzt der, bei dem man so eine Verbindung vielleicht zum zu dem Gesamtgeschehen herstellen kann, auch für die Angehörigen. Und dieses bemerkenswerte Ereignis war, als es dann geendet hat nach 101 Verhandlungstagen mit einem spektakulären Ergebnis, dass die Staatsanwaltschaft im laufenden Verfahren die Anklage zurückgenommen hat. Also es gab eine Einstellung ohne Auflagen, ohne alles. Das war wirklich so eine Kapitulationserklärung, weil das jedenfalls die falschen Angeklagten waren, sind alle aufgestanden, auch wir. Und weil wir ganz vorne saßen, mein Mandant und ich, und so viel Präsenz hatten auch in diesem Prozess, sind wir dann zur Kammer gegangen, haben die Hand gereicht, aber auch zu den Angehörigen. Und das war alles was, was ich niemals vergessen werde, wie Mütter, die Kinder verloren hatten, die an diesem Tag vielleicht so alt gewesen wären wie ich, dann die Hand geschüttelt haben und ihren Frieden gemacht haben, jedenfalls damit, dass das die falschen Angeklagten waren. Die Kehrseite ist die Tragödie, dass sie bis heute nicht wissen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Na, da war das einfach das falsche und tragische Verfahren. Aber es hat immerhin dazu beigetragen, den Menschen so ein bisschen Frieden auch zu verschaffen, dass man sagen konnte, hier finden wir jedenfalls mit dem Fall, so wie er war, unseren Abschluss. Und ich glaube jedenfalls, in meinem Leben wird es nicht nochmal geschehen, dass man zur Nebenklage, so heißt es dann, bei den Angehörigen geht und alle reichen sich die Hand. Und das war wirklich bemerkenswert für mich.
Ja, unbedingt. Und glaubst du, um das abzuschließen, dass es ist ja nun gerade der vor einigen Wochen der Schaller mit seiner Familie mit dem Privatflugzeug abgestürzt. Glaubst du, dass das vielleicht dem einen oder anderen Angehörigen, der ein Kind verloren hat, jetzt vielleicht so ein Stück weit Gerechtigkeit verschafft und er sagt, okay, das hilft mir? Oder glaubst du, dass das am Ende einen auch nicht weiterbringt?
Boah, nee, ach, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand irgendwem, aber ich habe da ein sehr optimistisches Menschenbild, so was gönnt oder sagt, das hat er jetzt irgendwie sich verdient. Das war ein tragischer Unfall.
Ja, auf jeden Fall.
Man kann mit dem Auftreten von Herrn Schaller, der als Zeuge auch in diesem Verfahren präsent war und den ich damals auch vernommen habe, sicherlich unzufrieden sein. Also ich war es auch. Ich würde mir das ganz anders gewünscht haben, ein ganz anderes Bekenntnis, vielleicht auch eine ganz andere Stellungnahme, zumal er wegen Verjährungsgründen überhaupt nichts mehr zu befürchten hatte. Also mit seinem Auftreten in diesem Verfahrenskontext war ich nicht einverstanden. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand dann sagt, Jahre später, wenn jemandem irgendwas widerfährt und er tragisch verstirbt, jetzt fühle ich mich besser.
Gut, um von diesem schweren Thema zu etwas leichterem zu kommen.
Zum schweren Wein.
Haben wir ein paar Wasserfragen, die immer so einen kleinen Break machen. Deswegen fange ich mit, du musst immer nur eine Sache beantworten. Das ist relativ einfach. Es gibt keine Ausführung.
Okay.
Kölsch oder alt?
Alt.
Jogger oder Anzug?
Anzug.
Kirche
Jogginganzug.
Sehr clever.
Das war schäbig.
Kirche oder Kneipe?
Kneipe.
Und Bolognese oder Carbonara?
Bolognese.
Ah, hervorragend. Und das bringt uns ja auch zum Rotwein, weil zu einer Bolognese braucht man auch einen Rotwein. Der dritte, du siehst schon an der Farbe, ist der dunkelste und kräftigste. Von der Farbe zumindest jetzt. Das ist ein Cabernet Sauvignon, der mit einem Anteil Merlot und Cabernet Franc gemacht wird. Kommt aus dem Bolgeri, aus der sozusagen westlichen Toskana. Poggio al Tesoro heißt das Weingut, gehört zur Familie Allegrini, die aus dem Veneto kommt und eigentlich auch ursprünglich mit Amarone gestartet ist. Und
riecht gut.
Riecht sehr gut, hat so eine, so kirschiges, rote Früchte.
Auch jetzt ärgere ich mich total. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, weil da hätte ich einmal was zünden können. Es riecht tatsächlich nach Kirsche. Und jetzt hat es der Timo gesagt, verdammt nochmal, die ganze Zeit überlege ich, irgendwas Schlaues zu sagen. Und jetzt riecht dieser Wein tatsächlich sehr nach Kirsche.
Er riecht ja noch nach mehr, du kannst ja noch mehr beschreiben.
Na, jetzt sehe ich richtig Kirsche.
Na, aber er hat auch sowas Würziges, ne? Was wir bei Gypsy auch schon hatten, so ein bisschen Würze, sowas Pfeffriges.
Ja, das hast du jetzt wieder gesagt. Aber es riecht tatsächlich sehr stark nach Kirsche. Wer Kirschen mag, wird hier glücklich sein.
Aber guck mal, da haben wir schon einmal das Gleiche gerochen, das ist gut.
Ja. So, auch trinken?
Mhm.
Ja, dann machst du schon.
Mhm.
Man merkt, dass wir beim dritten Wein sind. Vorhin gab es noch so ein Zuprosten.
Ach so, ja.
Sind einfach zugeschlagen.
Man soll ja gar nicht prosten, sagt der Knigge. Zumindest nicht anstoßen. Und neulich hatten wir eine Aufzeichnung, sehr schön, da hat jemand gesagt, warum stößt man beim Zuprosten an? Und habe gesagt, weiß ich nicht, in Wein liegt die Wahrheit und mit der Wahrheit stößt man meistens irgendwo an. Also eckt man an sozusagen. Ne? War man nicht schon hart, ey.
Das ist hart.
Ja.
Ja, aber ein schöner Powersatz.
Ja. Wie findest du?
Kannst du versuchen, ein Gericht unterzubringen, wenn du den Wein im Tetrapark auspackst. Ja. Ich finde den ganz ausgezeichnet. Der ist ein schwerer Wein, auf jeden Fall. Mhm. Und sagt man vollmundig? Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist an der Stelle, aber es hat so eine Präsenz.
Doch, der ist schon sehr, sehr vollmundig. Sehr intensiv.
Den zweiten, also deinen Weltuntergangswein, den finde ich immer noch besser.
Mhm.
Aber der ist schon auch richtig gut.
Jetzt muss man so ein bisschen fairerweise sagen, dass der Gypsy, hier lall ich schon, der Gypsy mit Jahrgang 2014 natürlich 4 Jahre älter ist als der Sondraja, der 2018 ist. Und er hat natürlich schon so ein bisschen Reifeprozess hinter sich, der ist schon so ein bisschen erwachsener. Und wenn man den
Sondraja, ist der so ein bisschen sauer zum Ende?
Das hat so eine leichte Säure, ja. Aber ich finde, dass er eigentlich der Sondraja fast noch ein bisschen so eleganter ist durch diese Säure eigentlich.
Mhm. Ja, muss ich nochmal probieren.
Ja, finde ich schon.
Es ist, ich habe noch so ein Powerwort zu Wein. Es ist komplexer.
Mhm.
Ich glaube, hier passt es wirklich mal, was man halt sonst so sagt. Aber ich glaube, das ist mir, also wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben würde, und das mache ich gerne abends, und dann ist ein Glas Rotwein eine tolle Sache, das wäre mir zu präsent. Da ist der andere irgendwie so ein bisschen gefälliger und
absolut.
Ist mir easy.
Gebe ich dir 100% recht. Ich würde sogar sagen, die ersten beiden Weine sind eigentlich, gehen ein bisschen leichter von der Zunge. Auch so ein kleines, schönes, ganz billiges Wortspiel. Und der dritte Wein ist deutlich komplexer und braucht auf jeden Fall noch, also den kann man sicherlich noch gut 4-5 Jahre liegen lassen, und dann würde man wahrscheinlich anders über ihn denken. Er hat auf jeden Fall super Bewertungen. Robert Parker hat ihm 94 Punkte gegeben, der große Weinpapst, die 100-Punkte-Skala, dann ist 94 schon sehr gut. Und ich glaube, dass der Gypsy auch heute mein Favorit ist von den dreien. Ich glaube allerdings, vom Potenzial her ist der Sondraja der Wein, der, wenn man den noch ein bisschen liegen lässt, den Gypsy in ein paar Jahren wegblasen würde, weil der wird ja auch noch weicher und runder, und ich mag das mit dieser leichten Säure eigentlich ganz gerne so. Es wäre auch ein guter Essensbegleiter.
Wenn wir so bei schlechten Wort- und Gedankenspielen sind, dann kannst du ja sagen, das ist wie das Resozialisierungskonzept im wahren Leben. Wenn du dann einmal 4-5 Jahre wegsperrst und sagst, dann guck mal einfach mal, was rauskommt, dann entfaltet er sein komplettes Potenzial.
Das gefällt mir. Oh Gott, wir müssen auf jeden Fall noch einige Flaschen Wein in Zukunft zusammen trinken. du bist ja auch hier Keynote-Speaker, so, ne? Machst du ja auch für Veranstaltungen. Kann man nicht buchen, ne?
Richtig.
Ich habe gelesen, du machst auch eine Keynote, wie man gewinnt.
Richtig, wie man Fälle gewinnt. Ja.
Aber gilt das nur für Fälle, oder ist das im Grunde genommen auch verhandlungstaktisch einsetzbar in anderen Lebensbereichen?
Nein, das kannst du übertragen auf so gut wie jeden Lebensbereich, weil wir alle Menschen sind und nach ähnlichen Konzepten leben, denken und auch möglicherweise empfinden. Und ich glaube, man kann sagen, Manipulation und all diese Dinge, die dann ins Feld geführt werden mögen, sind völlig fehl am Platz. Es braucht eine große Grundauthentizität und eine gewisse Klarheit in den Gedanken und in den Vorgehensweisen, um Fälle zu gewinnen und um auch schwierige Konstellationen für sich zu entscheiden. Das ist das, was ich als Job mache. Das ist das, was mir liegt. Was ich zum Beispiel in dieser Paraguay-Geschichte auch umgesetzt habe, als ich mit Menschen, die ihre Kinder entzogen haben, verhandelt habe. Oder jetzt, ich bin erst seit Mittwoch wieder da, vorher war ich in Tschechien, um Kinder zu finden, die in einer Sekte aufgewachsen sind.
Ach du Scheiße.
Weil das waren Menschen, die jenseits der Legalität waren. Und dann ist es wichtig, rauszufinden, was muss man eigentlich dafür tun, mit wem spricht man, und das dann auch auf eine ehrliche und ganz wirklich in sich konsistente Art umzusetzen. Und das führt zum Beispiel dazu, dass ich ab nächstes Jahr im Januar für das Auswärtige Amt Menschen schulen werde darüber, wie man mit Entführern verhandelt. Das kannst du dann übertragen auch aufs wahre Leben, aufs Wirtschaftsleben zum Beispiel. Oder wir sprachen vorhin über Sport. Welche Gedankenwelten beschäftigen denn die Leute? Wie macht man jemandem was klar? Wie gewinnt man die Aufmerksamkeit und auch die Bereitschaft von Menschen, von Sportlern, von Zuschauenden und so weiter, zu sagen, ja, dann mache ich mit, finde ich gut. Das ist eine gute Art, sich so mit einzubringen.
Der Satz, ehrlich wert am längsten, würdest du unterschreiben, ja, das stimmt?
Ja. Also ich hatte vorhin gesagt, Authentizität, aber da gehört Ehrlichkeit schon dazu. Eine ganz klare Linie und dann auch eine Bereitschaft, daran festzuhalten. Das ist auch das, was in der Regel zu Respekt, Anerkennung und guten Ergebnissen führt.
Ich habe jetzt gerade noch mal die ersten zwei Weine reingerochen, und ich finde, dass die enorm so Kaffee haben. Ich weiß nicht, ob du Kaffeetrinker bist.
Oh ja, in Permanenz.
Also ich finde, die duften enorm nach Kaffee.
Also ich kann sagen, der erste Wein, möglicherweise habe ich ihm vorhin etwas Unrecht getan, Monte Campo, der schmeckt jetzt tatsächlich komplett anders. Mhm. Der schmeckt sehr viel intensiver und der Geschmack, der geht gar nicht mehr von der Zunge runter.
Ingo, super, dass du das sagst. Das ist nämlich auch eine Erfahrung, die man den Leuten mitteilen muss. Man trinkt immer so in so einer Weinprobe immer so in eine Richtung. Aber spannend ist, wenn man dann wieder in eine andere Richtung trinkt oder nochmal von vorne anfängt, dann haben sich die Geschmäcker halt auch total verändert. Und man ist oft so, dass man in Weinproben die vom Aufbau die, sagen wir mal, simpelsten Weine nach vorne stellt und sich dann nach oben trinkt. Und dann kommt man halt an und sagt, ja, das ist der Beste, weil der ist auch am teuersten. Und wenn man dann wieder dazwischen probiert, merkt man, ja, nee, okay, dachte ich gerade, das wäre der Beste, aber jetzt finde ich den eigentlich doch viel besser. Also das ist ganz spannend, dieses Hin- und Her-Probieren.
Ja, mir geht's gerade so. Ich habe jetzt auch nochmal versucht, wie der Gypsy schmeckt. Und da hat der Amarone echt links geblinkt und rechts überholt.
Ist ganz gut, ne?
Ja, doch, der ist echt gut.
Finde ich auch. Weißt du noch, wann du deinen ersten richtigen Rausch hattest?
Boah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob meine Mutter das hier anhört. ich bin Junge vom Dorf.
Ja, dann, das sind die Besten.
Ich glaube mit 25. Mit 25.
Ja, also mit 11.
Ja, hast du gesagt.
Es ist doch erstaunlich, dass die Leute vom Dorf, die werden doch schon früher an diese Thematik rangeführt, ne?
An Alkoholkonsum?
Ja.
Ich habe das immer mit Bedauern gesehen bis zu meinem 25. Lebensjahr, aber ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich kann da ja auch nur aus meiner ganz eigenen Erlebniswelt berichten. Vielleicht ist in der Stadt genauso, da hast du ja noch viel mehr Angebot.
Wenn du essen gehst, wer sucht dann den Wein aus? Machst du das oder lässt du das lieber den Gast entscheiden?
Wenn ich essen gehe, dann mag ich das eigentlich ganz gerne, wenn mir Weine empfohlen werden oder dem Tisch, der Gesellschaft. Und dann finde ich das eigentlich ganz cool, so wie bei dir, so ein bisschen zuzuhören. Ich verstehe kein Wort, aber es ist dann trotzdem ganz cool, wenn man weiß, da hat sich jetzt jemand Gedanken drüber gemacht, und empfiehlt nicht nur die teuerste Flasche, sondern irgendwas, was auch tatsächlich passen könnte. Und dann gerne einen Rotwein.
Da empfehle ich immer, wenn man so vorgeht im Restaurant, dass man den Service-Mitarbeiter oder den Sommelier einem etwas bringen lässt oder empfehlen lässt, immer vorher klar zu definieren, was man gerne mag. Weil ansonsten kriegt man oft auch Dinge, die der Sommelier einfach gerne mag und die ja einem einfach aufquatschen will oder was auch vielleicht weg muss und sehr häufig sehr
du kannst es ja du kannst es ja probieren ganz häufig, ne?
Ja, das stimmt, das muss man auch am besten machen, aber da ist es immer gut zu klar zu sagen, was man gerne mag und was man will, sonst wird man oft überrascht. Jetzt hast du vorhin gesagt, was ist mein Krisenstimmungswein, sagen wir mal, wer ist immer da. Was ist der Wein, den du immer zu Hause hast?
Rotwein.
Ja.
wir sprechen jetzt seit einer Stunde über Wein und mein Kenntnisstand ist gewachsen.
Aber wie kaufst du denn Wein ein? Wie kaufst du denn Wein ein? Also wo gehst du zum Händler deines Vertrauens? Gehst du zum Edeka, zum Supermarkt, zum Rewe oder hast du einen Weinhändler um die Ecke oder gehst du vielleicht zu Jacques Weindepot oder machst du irgendwie noch schlimmere Sachen?
Künftig gehe ich natürlich zu dir. Ne?
Ja, selbstverständlich. Und,
bis dahin hat einer meiner engsten Freunde ein italienisches Restaurant, das es auch in den Pirlo-Romanen tatsächlich gibt.
Saita?
Die Casa, bitte?
Ist das Saita?
Nee, Casa Palmieri heißt das. Okay. Das ist hier in Düsseldorf, bei der Kanzlei ums Eck.
Ja.
Und da bekomme ich einen guten Rotwein. Und tatsächlich hat sich das so rumgesprochen bei meinen Mandantinnen und Mandanten, dass ich Rotwein mag. Und relativ ahnungsfrei bin und die meisten, wenn nicht alle, sind sehr verbunden und was schenkst du einem Kerl? Da gibt's ja jetzt nicht unendlich viele Möglichkeiten, jemandem eine kleine Freude oder Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und deswegen bekomme ich wirklich ziemlich viel Rotwein überreicht und der ist immer sehr gut. Ich versuche mir dann auch zu merken, was ganz besonders gut war und habe tatsächlich so ein kleines Weinregal dann gebaut.
Mega. Und ich meine Empfehlung bei der Aussage, ich versuche mir zu merken, was besonders gut war, bitte ja. Fotos machen von dem Etikett. Weinhändler hassen es, wenn man reinkommt und sagt, ich hatte neulich einen Wein, der hatte so ein weißes Etikett. Das ist so ein Standard.
Ja, standen Sachen drauf.
Ja,
so. Und es war gut. Es hat gut zur Ente gepasst.
Dicke Schrift. Ja. Ja, genau so. Wenn du auf eine einsame Insel müsstest und drei Dinge könntest du mitnehmen, ein Wein, was sind die anderen zwei? Also, dass du Rotwein mitnimmst, egal welche Sorte, ist klar, aber was sind die anderen zwei Dinge?
Eine Schreibmaschine, weil mir das immer viel Freude macht. Und darf man gute Gesellschaft mitnehmen, irgendwie? Eine Partnerin oder so?
Ich glaube,
Ich glaube, da würde ich mich freuen, aber du schaust skeptisch aus. Also Wein, Schreibmaschine und gute Bücher. Ja, so eine Kiste, so eine Truhe mit guten Büchern.
Wobei das
aber ich würde sie sofort eintauschen gegen eine schöne Frau.
Das ist ja ein Kreislauf. Wenn du eine Schreibmaschine hast, kannst du deine Bücher selber schreiben und lesen.
Ja, deswegen wäre ich ja auch absolut bereit, gegen meine Partnerin einzutauschen.
Sehr, 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 sehr gut, ey. Eine Frage habe ich noch. Pirlo, wie kommst du auf den Namen? Wer hat sich das ausgedacht?
Am Ende war es, ich glaube, es war meine Idee. Fischer hatte die Idee, dass man so eine Mafia-Reihe schreiben könne. Es geht ja von Schirach, ne, der schreibt bei BTB so ein bisschen die schwermütigeren Geschichten. Carsten Döst schreibt diese Unschuldig-Morden-Sachen. Fischer, dieser altehrwürdige Verlag, hatte Bock auf auch einen schreibenden Anwalt und dann jemanden, der so richtig aus der Praxis kommt. Und bei mir ist das ja so, der auch so eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt. Und dann gerade Fischer als altehrwürdiger Verlag hat es, glaube ich, mit einem großen Augenzwinkern auch für sich genommen, zu sagen, wir machen so ein Mafia-Epos. Und die Mafia heute, das sind die Clans, deswegen hat das so einen Clan-Hintergrund. Pirlo selbst heißt eigentlich anders und kommt aus einer Clan-Familie. Und als er dann dort ausbrechen kann, als man ihm gestattet, weil er das jüngste von drei Kindern ist, einen bürgerlichen Lebensentwurf zu wählen, sucht er einen Namen für sich. Und er neigt leider dazu, immer mal wieder von jetzt bis gleich zu denken und nimmt als Namen Anton Pirlo, der Nachname ist angelegt, an Andrea Pirlo, natürlich, ne, den 2006er Weltmeister mit Italien. Der ist ein Typ mit langen schwarzen Haaren und einem Bart. Und wenn du dir jetzt vor Augen führst, dass Marketing sowohl für die Kanzlei Plan A als auch für Fischer und so nicht so ganz unwichtig ist, dann mag man auf die Idee kommen, andere sehen auch noch so aus. Ja, so kam das.
Nice, das ist doch eine gute Idee. Wie viel Wein hattest du denn getrunken, als du das ausgedacht hast, ey?
Ja, weiß ich auch nicht so genau.
Aber gut.
Ja, habe ich mich auch gefreut. Außerdem ist ein Name, den man sehr leicht schreiben kann, tatsächlich. Mhm. Also wenn Leute jetzt Bock haben sollten, mal die Namen aus den Büchern auf der Tastatur einzugeben, dann wird euch auffallen, weil ich blind schreibe und meistens irgendwo unterwegs bin, wenn ich das mache, dass die Namen relativ einfach zu tippen sind. Timo kann man auch leicht tippen.
Ja, Timo geht super. Aber du schreibst selber, ist nicht so, dass du diktierst und schreiben lässt.
Nee, hier schreiben alle selbst. Wir nutzen keine Diktiergeräte. Das ist eine echt moderne, junge Kanzlei und wir sind dann oft unterwegs zu einem Termin oder so. Du hast deinen Laptop dabei. Wir waren schon vor Corona komplett mobil. Wir haben gar nicht solche Aktenberge oder sowas, sondern alles wird direkt gescannt und geht direkt wieder raus. Die Kanzlei ist für alle, die hier tätig sind, der Computer, das Telefon, das war's im Prinzip. Und dann gehört das auch schon dazu, selbst zu schreiben. Ist auch gut, dann entwickelst du ein gutes Sprachgefühl und so.
Wenn einer unserer werten Zuhörer der Meinung ist, sie haben Bedarf an Juristerei, wie schwer müssen sie was verbrochen haben, damit es sich lohnt, durchzugehen?
Boah, irgendwas ist immer, ne? Das ist unser Hashtag als Kanzlei. Hashtag irgendwas ist immer. Der andere Hashtag ist Hashtag wenn mal was ist. Irgendwas ist immer und wir sind da, wenn mal was ist. Und da darf schon jeder kommen. Also Timo, ne? Du schaltest nachher irgendwann das Mikro aus und dann erzählst du, was dich beschäftigt.
Du, also ich denke, wenn ich
die Geldkofferfrage.
Die Geldkofferfrage klären wir noch, das habe ich hier noch stehen. Ja, ich das nächste große Thema habe, würde ich auf jeden Fall zu dir kommen. Also ich hatte schon mal durchaus
Vorsicht jetzt, ne?
Nicht unwesentlich, ich muss immer überlegen, was man sagt, genau, weil wir können es ja rausschneiden. einen nicht unwesentlichen Streit mit einem sehr, sehr großen Arbeitgeber, die auch wirklich gleich mit sehr, sehr großen Kanonen auf Spatzen geschossen haben. Da war ein Anwalt wirklich hilfreich, muss ich sagen. Da würde ich durchaus, Arbeitsrecht ist ja nicht so dein Fachgebiet, aber das würdest du nebenbei wahrscheinlich noch mitmachen. Ich bin mal von der Hamburger Polizei auf der Reeperbahn zusammengeschlagen worden vor ein paar Jahren.
Ach, hör auf.
Ja, kein Witz. Das war wirklich eine sehr, sehr unschöne Sache. Und die hat auch, der Prozess, das Verfahren ging, glaube ich, über 4 Jahre. Im Endeffekt war das alles sehr kompliziert tatsächlich, weil die Jungs und Mädels natürlich genau wissen, wie dieses ganze Verfahren abläuft und sehr professionell sich, es sind so ein bisschen wie Schlangen, die sich so winden können. Irgendwann ist man dann als Geschädigter so ein bisschen so, dass man sagt, man will es eigentlich nur noch abhaken, weil es irgendwann nervt es auch einfach. Und die konnten aber tatsächlich die 4 oder 5 Jahre nicht befördert werden, weil das Verfahren lief. Und das war dann so viel Genugtuung für mich. Für so einen Anfang 20-Jährigen ist es ja auch blöd, wenn du weiter auf der Reeperbahn bei Regen und Schnee rumlaufen musst. Das war wirklich doof, ja. Aber irgendwas ist immer.
Ja, oder? Irgendwas ist immer.
Ja. Gut, jetzt habe ich ja deine Nummer. Jetzt weiß ich, wo ich anrufe. Also das mit dem Geldkoffer, ich will das gerne nochmal sagen. Also ich halte es tatsächlich, ich finde es immer sehr respektabel, dass wir von uns selbst und unserer, zumindest von unserem Land, sage ich mal, im europäischen Ausland denkt man ja vielleicht schon ein bisschen anders, schon immer denken, dass alles sehr geordnet zugeht. Aber wenn ich doch sehe, wie im Alltag Korruption durchaus bei mir im Geschäftsleben auch versucht wird durchzusetzen. Also es gibt durchaus Fälle, also es ist auch ist kein Geheimnis, deswegen kann man es relativ frei erzählen, wenn man auch keine Namen nennt. Es gibt durchaus so Fälle, wo in einer größeren Gastronomie man eine Weinkarte macht und Liefervereinbarungen macht und es gibt dann immer Angestellte, die was entscheiden, was kommt und am Ende heißt es so, was habe ich denn eigentlich davon? Mhm. Und da muss man natürlich knallhart bleiben und sagen, gar nichts. So, Punkt. Und, und wenn man da noch nicht mal einen Beweis hat, dann kann man noch nicht mal zum Chef gehen und sagen, dein Mitarbeiter bescheißt dich so. Ne? Also da muss man im Grunde genommen hintenrum mal, wenn man den gut kennt, nochmal sagen, du musst da die Augen aufhalten oder so. Aber das ist bei uns in der Branche durchaus nicht unverbreitet so. Und das ist natürlich das ist natürlich eine ganz knallharte Geschichte, ne?
Ja, also wir haben einen kartellrechtlichen Schwerpunkt auch in der Kanzlei. Wettbewerb ist Verdrängungskampf. Und da mag es schon mal vorkommen, dass es auch grenzwertig zugeht. Also das stimmt.
Ja, aber das gehört zum Leben. Aber also ich sag mal so, es ist wahrscheinlich immer eine Frage der Dimension auch. Es ist ja im Grunde genommen schon, der Geldkoffer fängt ja schon an, wenn du in einen Club willst und sagst dem Türsteher, hier hast du einen Fuffi. Da geht's ja schon los. Das ist ja schon Bestechung im Grunde genommen.
Ja, absolut nachvollziehbar. Da hilft es natürlich sehr, wenn du ein bekannter Strafverteidiger bist. Da, da gibt es nur ein gutes Ende der
damit,
Schlange.
Damit kommst du ins Berghain auch nicht rein, mein Lieber.
Ja, müssen wir ausprobieren.
Okay, machen wir zusammen mit einer Flasche Wein.
Ja, machen wir zusammen. Vorher gibt's ein Glas Wein und dann schauen wir.
Finde ich richtig gut. Ich sag's ja wirklich ungern, ne? Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, eine Stunde ist leider gar nichts bei uns und die ist jetzt schon wieder rum und es hat so viel Spaß gemacht. Ich könnte mich noch den ganzen Abend mit dir unterhalten. Ich denke, das sollten wir machen in Düsseldorf oder Hamburg bei einem guten Essen und einigen Flaschen Rotwein.
Das wäre mir eine Freude.
Lade ich dich sehr, sehr gerne ein. Und jetzt ist die Frage nur nach wie vor noch, was von den dreien ist denn dein Favorit?
Mein Favorit zwischendrin war auf jeden Fall der Gypsy und jetzt hat der Amarone das ganze Feld doch nochmal von hinten aufgerollt. Also sind alle drei gut und auch ganz herzlichen Dank. Natürlich für die Weine, ich würde unbedingt empfehlen wollen den Amarone Nella Valpolicella.
Und
was sagst du?
Also mein Favorit ist tatsächlich der Sondraia als Nummer 1. Und der
Du bist aber auch der Kenner. Da muss man schon.
Weil, weißt du, beim Amarone ist es so.
Das ist ein fortgeschrittenen Wein.
Genau. Der Amarone ist, glaube ich, für den Anfänger-Weintrinker, nenne ich es mal, oder vielleicht so nicht so tief im Thema Weintrinker. Der perfekte Wein, der hat relativ viel Kraft, viel Druck, viel Frucht. Aber er ist für mich mehr so 1- bis 2-dimensional, wohingegen The Gypsy und Sondraia schon so 3-dimensional sind. Und bei
Was sagt das über mich?
Deine Stärken liegen ja in anderen Bereichen.
Irgendwas kann jeder nicht. Ich kann Amarone trinken und gut finden und so. Das macht mich schon froh genug.
Ne? Du, und mein Schwiegervater sagt immer, über Geschmack kann man nicht streiten, sagte der Affe und biss in die Seife. Das ist einfach, Geschmack ist einfach so subjektiv und ich finde Sondraya persönlich für mich am besten. Dann würde ich so Gypsy wählen heute, und das ist auch ein Punkt, Geschmack ist auch Tagesform abhängig und morgen ist er anders und nächste Woche ist er anders und morgens ist er anders als abends. Und wenn du einen schlechten Tag gehabt hast und du hast einen Fall verloren, schmeckt dir der Wein garantiert nicht so gut, wie wenn du einen gewonnen hast. Also es ist einfach normal. Aber gut, Monte Campo ist dein Favorit, das lassen wir mal einfach so stehen, das ist ja völlig in Ordnung. Wir haben drei sehr gute Weine, deswegen ist die Auswahl auch alles okay. Wenn du jetzt dabei an ein Musikstück denken würdest, würdest du dann immer noch an Zucchero Baila Moreno denken oder würdest du da ein anderes dazuordnen?
Baila Morena, das war ja vorhin zu The Gypsy.
Ja, genau.
Jetzt Monte Campo. Warte, muss ich mal probieren.
Ich hoffe, dir fällt noch ein zweites Musikstück ein.
Ich glaube, ich kenne noch eins. Ich mag diese ganzen alten Schinken sehr gern von Bob Dylan. Und ich finde, das hat sowas, was Freude macht und was gleichzeitig aber auch so eine gewisse Leichtigkeit mitbringt. So wie die alten Sachen, zum Beispiel My Back Pages von Bob Dylan. Dann kannst du aber auch wahrscheinlich den Sondraya dazu nehmen. Weil er sowas Komplexes hat. Mhm. Also My Back Pages von Bob Dylan. Sowieso ein gutes Lied.
Dann ist dieser Song ab heute auf unserer Spotify-Playlist für euch, liebe Weinnasen. Und da könnt ihr euch ihn anhören.
Sehr
sowieso
gut.
Sehr zu empfehlen. Da sind schon, es ist schon sehr, 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 sagen wir mal, divers. Sehr divers, die Playlist.
Ja, ich bin gespannt. Hör ich selber auch rein.
Mein Lieber, mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen als vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Große
Freude. Und für alle Zuhörer auf der anderen Seite, kauft euch die Bücher von Dr. Ingo Bott im guten Buchhandel und als Hörbuch erhältlich. Wahrscheinlich auch bei Spotify und wo auch immer.
Ja.
Und abonniert ihn auf allen Kanälen, damit ihr nichts verpasst von den spannenden Fällen. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn es heißt Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Und wir beide sagen, schönes Wochenende, danke und tschüss.
Ja, hat mir viel Freude gemacht. Jetzt lasse ich hier das Team rein, die schauen schon vor der Tür. Ja,
die kratzen an der Tür.
Jetzt gibt es die restlichen Weine für alle.
Sehr gut. Vielen Dank für alles und einen schönen Abend.
Bis dann. Ciao.
So, liebe Weinhasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo.